ARD Sounds.
BR24 am Sonntag. Das Aktuelle am Morgen.
Mit Tanja Sluka. Mit einer Rede in Washington setzt US-Präsident Trump den Schlusspunkt der 250-Jahr-Feier und bezeichnet die USA dabei als auserwählte Nation. Nach dem Erdbeben in Venezuela sind inzwischen fast 3000 Tote geborgen worden. Das Ausmaß der Schäden wird immer deutlicher. Die AfD setzt ihren Bundesparteitag in Erfurt fort. Was zu erwarten ist, darüber spreche ich gleich mit unserer Korrespondentin dort. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Donnernde Kampfjets, ein heftiges Unwetter und das angeblich größte Feuerwerk aller Zeiten. In den USA sind die Feierlichkeiten zum 250. Jubiläum der Vereinigten Staaten zu Ende gegangen. Den Schlusspunkt setzte US-Präsident Trump in Washington mit einer Rede, in der er sein Land als von Gott auserwählte Siegernation pries, die dazu bestimmt sei, die Welt anzuführen.
For 250 years, the United States of America has been the hope, the promise, the light, and the glory among all of the nations of the world. All over the world, they try and be like us. Nobody can be like us. And with God's help, we will always be this or even better.
Überall auf der Welt versuchten Nationen so zu sein wie die USA und schafften es nicht. Mit Gottes Hilfe würden die Amerikaner so gut sein wie jetzt oder sogar noch besser, sagte Trump. Unsere Washington-Korrespondentin Nina Barth fasst die wichtigsten Inhalte zusammen.
Knapp 40 Minuten hat die Rede von US-Präsident Donald Trump zum 250. Geburtstag der USA gedauert. Er ließ die US-Geschichte Revue passieren, holte Veteranen und Familienangehörige getöteter Soldaten auf die Bühne. Auch die Astronauten der Artemis-2-Mission. Und Trump wurde politisch, warnte erneut vor einer angeblich drohenden Übernahme der USA durch Kommunisten. Er spielte damit auf Wahlsiege linksgerichteter Demokraten an. Trump warnte vor Betrug bei Wahlen und forderte den Kongress dazu auf, ein Gesetz zur Ausweispflicht bei Wahlen zu verabschieden. Und der Präsident betonte, wie erfolgreich der Krieg gegen den Iran gewesen sei und kündigte an, es sei erst der Anfang des goldenen Zeitalters für die USA. Trumps Rede fing etwa 1,5 Stunden später an als geplant. Aufgrund einer Unwetterwarnung war die Festmeile auf der National Mall zwischen Kapitol und Lincoln Memorial vorübergehend evakuiert worden. Die Veranstalter riefen die Besucher auf, in umliegenden Gebäuden, unter anderem Museen, Unterschlupf zu suchen. Das Wetter hatte auch dafür gesorgt, dass die für den 4. Juli geplante Parade in der Hauptstadt abgesagt wurde. In Washington lag die gefühlte Temperatur bei deutlich über 40 Grad.
Nina Barth berichtete. Nach dem verheerenden Erdbeben in Venezuela sind dort inzwischen fast 3000 Tote geborgen worden. Mehr als 16.500 Menschen wurden nach Angaben der Regierung verletzt. Auch das ganze Ausmaß der Schäden wird inzwischen deutlicher. Fast 200 Gebäude stürzten ein. Rund 900 wurden stark beschädigt. Mehr als 16.000 Menschen gelten als obdachlos. Die Suche nach Überlebenden geht weiter, auch wenn es nach 1,5 Wochen kaum noch Hoffnung gibt. Hilfsorganisationen und Betroffene hatten in den vergangenen Tagen wiederholt die Regierung in Venezuela kritisiert, weil die Behörden schwerfällig agierten und Rettungsarbeiten wegen fehlender Geräte verzögert wurden. In Erfurt geht heute der Bundesparteitag der AfD zu Ende. Die wichtigsten Programmpunkte wurden bereits gestern abgearbeitet mit der Wahl der Parteivorsitzenden und ihrer Stellvertreter. Ich bin jetzt mit Sarah Beham in Erfurt verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen nach München.
Alice Weidel hat gestern ein deutlich besseres Ergebnis erzielt als Co-Chef Chrupalla. Er selbst misst dem keinerlei Bedeutung zu, hat er gestern in den Tagesthemen deutlich gemacht. Aber was könnte dieses Ungleichgewicht aussagen über die künftige Richtung der Partei?
Ja, das macht sehr deutlich. Alice Weidel ist die Chefin der Partei, das Gesicht und Zugpferd der AfD. Und ja, Tino Chrupallas Ergebnis hingegen ein Dämpfer. Und das macht auch den Unmut in dieser Partei deutlich. Da nehmen ihm einige übel, dass er die sogenannte Vetternwirtschaftsaffäre in der eigenen Partei ja öffentlich kritisiert hat. Und andere Delegierte, vor allem aus dem Westen, nehmen Chrupalla die Russlandfreundlichkeit übel, wie sie mir gesagt haben. Jetzt sind Weidel und Chrupalla als Doppelspitze wiedergewählt, auch ohne Gegenkandidaten. Auf kurz oder lang will die AfD aber nur eine Person an der Spitze sehen. Und dann weiß Chrupalla mit seinem Ergebnis von gestern auch, dass er da den Kürzeren ziehen würde.
Über die Unvereinbarkeitsliste der AfD wurde beim Parteitag ja nicht gesprochen, obwohl es einen entsprechenden Antrag gab. Die Liste definiert, wer in die Partei rein darf und wer nicht. Wie will die AfD da weiter vorgehen?
Ja, erstmal wurde dieser kontroverse Streitpunkt gestern abgeräumt. Eine Debatte gab es nicht, aber Alice Weidel hat angekündigt, dass diese Liste jetzt innerhalb eines Jahres überarbeitet werden soll, aber eben vom Bundesvorstand. Auf dieser Liste stehen unter anderem ja auch Gruppen, die der Verfassungsschutz dem Rechtsextremismus zuordnet, zum Beispiel die Identitäre Bewegung. Und wenn man diese Liste überarbeitet, geht es natürlich um die Frage, wer gilt aus AfD-Sicht als extrem und wie weit nach rechts außen öffnet man sich da? Und Beobachter sehen eben genau in dieser Überarbeitung ja eine Kampfansage an den Verfassungsschutz. Eine Antwort gab es gestern aber noch nicht darauf.
Gestern haben rund 30.000 Demonstranten erfolglos versucht, den Parteitag in der Erfurter Messe zu verhindern. Wie ist die Lage denn heute früh?
Ja, ich war eben noch draußen. Bislang ist alles ruhig. Das war es auch gestern Abend schon, als wir von der Messe zurück in die Innenstadt gegangen sind. Da sind die meisten Demonstranten nämlich schon wieder abgereist, viele Busse an uns vorbeigefahren. Und was jetzt bislang zurückbleibt in der Stadt, sind ganz viele Schilder. Da steht sowas drauf wie AfD-Verbot jetzt oder nie wieder ist jetzt. Mit den Demos wollte man ja auch ein Zeichen setzen gegen die in Teilen rechtsextremistische AfD. Heute aber ist, wenn dann wirklich nur mit kleineren Aktionen, Versammlungen zu rechnen. Trotzdem ist aber die Polizei nach wie vor in Erfurt wahnsinnig präsent.
Heute geht ja der Parteitag zu Ende. Was steht denn auf dem Programm zum Abschluss?
Ja, auch heute geht es am Parteitag ja um interne Regularien, Satzungsfragen, die Geschäftsordnung, Wahlen zum parteiinternen Gericht. Und das alles macht schon deutlich, dieser gesamte Parteitag ist eher geprägt von Personen, von Wahlen, weniger von Inhalten. Ja, kontroverse Debatten oder Anträge, die hat man eben schnell abgeräumt oder verschoben. So ganz nach dem Motto, den Wahlkampf im Osten ja nicht stören. Da stehen im Herbst ja Landtagswahlen an und vor allem in Sachsen-Anhalt gibt sich die AfD jetzt schon sehr siegessicher. Das hat man gestern auch gemerkt. Der Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, der wurde hier wie ein Star gefeiert. Ja, der hat mehr Applaus als alle anderen bekommen. Und deswegen soll von diesem Parteitag hier ein Zeichen der demonstrativen Geschlossenheit nach draußen gehen, auch wenn es hinter den Kulissen in der Partei, in der AfD Streitereien und natürlich auch Machtkämpfe gibt.
Informationen und Einschätzungen von Sarah Beham waren das, unserer Korrespondentin auf dem AfD-Bundesparteitag in Erfurt. Arbeiten bis ins hohe Alter. Geht es nach der Bundesregierung, dann sollen die Menschen insgesamt länger beschäftigt bleiben. Doch in vielen Berufen nehmen die Anforderungen zu. Schon jetzt glauben viele Beschäftigte nicht, dass sie so lange durchhalten werden, wie sie sollten. Das zeigt eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Einzelheiten von Georg Schwarte aus Berlin.
4 von 10 Arbeitnehmern in Deutschland glauben, ihren Job nicht bis zum Eintritt des regulären Renteneintrittsalters ausüben zu können. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB, über das die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Besonders groß sind die Zweifel in Berufsgruppen mit hoher körperlicher Belastung. In der Krankenpflege sagen gleich 71%, dass sie nicht bis zur Rente durchhalten werden. In der Altenpflege 67%, bei Erzieherinnen und Erziehern glauben das 57% der Beschäftigten. DGB-Chefin Fahimi sprach von einem so wörtlich bitteren Befund und forderte die Bundesregierung auf, diese Realitäten nicht länger bei ihren Rentenentscheidungen zu ignorieren. Die Koalition aus Union und SPD hatte erst am Donnerstag angekündigt, die von einer Rentenkommission erarbeiteten 33 Reformvorschläge bis Ende des Jahres vollständig in Gesetzesform gießen zu wollen. Dazu gehören die Anpassung des Renteneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung ebenso wie die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63.
Kulturlandschaften. Unter diesem Motto steht der Tag der Franken, der heute in Treuchtlingen gefeiert wird. Seit 2006 sollen mit dem jährlichen Festakt die Zusammengehörigkeit, die Geschichte und das Innovationspotenzial Frankens in den Mittelpunkt gestellt werden. Den Auftakt bildet ein ökumenischer Gottesdienst, der in diesen Minuten beginnt. Zu den Teilnehmern zählt auch Bayerns Ministerpräsident Söder. Der Veranstaltungsort Treuchtlingen liegt im Naturpark Altmühltal, unweit des Fränkischen Seenlandes und des Geoparks Ries. Lasse Berger mit Einzelheiten.
Teichwirtschaft, Hopfenanbau und Streuobstwiesen. Die vielfältigen Kulturlandschaften Frankens stehen beim Tag der Franken im Mittelpunkt. Zum diesjährigen Motto Kulturland Franken gibt es im Treuchtlinger Stadtmuseum eine eigene Ausstellung. Eröffnet wird der Tag der Franken mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Rathausplatz. Beim anschließenden Festakt soll das Frankenlied mitsamt seiner neuen, siebten Strophe erstmals gemeinsam gesungen werden. Der Tag der Franken wurde 2006 eingeführt und wird seitdem jährlich am 2. Juli oder am darauffolgenden Wochenende begangen.
Im oberfränkischen Markt Trettwitz hat es vergangene Nacht in einer Biogasanlage gebrannt. Die Maschinenhalle wurde nach Angaben der Polizei völlig zerstört. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf weitere Gebäude übergriffen. Anwohner aus 6 benachbarten Häusern mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden. Ermittler gehen von einem Sachschaden in Höhe von mindestens 1 Million Euro aus. Frankreich steht im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Franzosen gewannen gestern Nacht 1:0 gegen Paraguay, den letzten Gegner der DFB-Elf. Michael Küster fasst das Spiel zusammen.
Dank eines verwandelten Foul-Elfmeters von Superstar Kylian Mbappé hat Frankreich das Ticket fürs Viertelfinale gelöst. In einer zähen Partie konnte der Vize-Weltmeister beim 1:0-Erfolg gegen ein defensivstarkes Paraguay diesmal allerdings nicht überzeugen. Für Mbappé war es schon der 7. Turniertreffer. Frankreich trifft in der Runde der letzten 8 am kommenden Donnerstag auf Marokko. Die Nordafrikaner haben sich zuvor mit 3:0 gegen Kanada durchgesetzt. Damit ist der erste von 3 WM-Gastgebern ausgeschieden.
Mercedes-Pilot Kimi Antonelli dominiert bisher das Formel-1-Wochenende im englischen Silverstone. Im Qualifying war er der schnellste, noch vor den beiden Ferraris von Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Über den Favoriten für den großen Preis von Großbritannien berichtet Achim Scheu.
Ja, es ist beeindruckend, wie stabil und abgezockt, ja fehlerfrei er fährt. Er ist erst 19, fährt sein zweites Jahr in der Formel 1, aber er zeigt einfach keine Schwächen. Ähnlich wie die ganz Großen der Branche, sei es ein Michael Schumacher, ein Lewis Hamilton oder ein Max Verstappen in ihrer Hochzeit. Ich wage mal die Prognose, dass Antonelli, sollte er von Mercedes ein Top-Auto hingestellt bekommen, in den nächsten Jahren diese Sportart dominieren wird. Denn der lernt ja immer noch mit seinen 19. Das macht einfach sehr, sehr viel Spaß, ihm zuzusehen.
Auf dem Tennisrasen von Wimbledon stehen heute die Achtelfinals an und da wird es aus deutscher Sicht bei den Männern spannend. Jan-Lennard Struff kämpft um den Einzug ins Viertelfinale. Sein Gegner ist der Pole Hubert Hurkacz. Unsere Reporterin Ina Kast schaut voraus.
Jan-Lennard Struff ist beim Turnier in Wimbledon in der Form seines Lebens, wirkt unbekümmert und dazu voll fokussiert. Für den Sauerländer wäre das Erreichen des Viertelfinals bei einem Grand-Slam-Turnier eine Premiere und das mit 36 Jahren. Sein Achtelfinalgegner Hubert Hurkacz gehörte vor wenigen Jahren zu den besten 10 Tennisspielern der Weltrangliste. Danach bremste ihn eine schwere Knieverletzung lange aus. Beide Spieler gelten als Big Server, also als sehr gute Aufschläger. Gespielt wird auf dem Showcourt Nummer 2. Auf dem Center Court sind Novak Djokovic im Duell mit dem Russen Safiulin und Titelverteidiger Jannik Sinner im Duell mit einem japanischen Qualifikanten die klaren Favoriten. Das Frauenmatch des Tages bestreiten ebenfalls auf dem Center Court die Weltranglistenerste Arina Sabalenka und die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka.
Es ist ein Triathlon von Weltklasse, der heute im Fränkischen Roth stattfindet. Seit gut 2,5 Stunden sind die Sportler bereits unterwegs. Los ging es heute früh mit dem Schwimmen, danach folgen Radeln und Laufen. Das Publikumsinteresse dürfte wieder groß sein. Florian Weber.
Hunderttausende Zuschauer werden wieder die Athleten an der Strecke anfeuern. 3.500 Einzelstarter und 700 Staffeln stellen sich der Herausforderung. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch ein Marathon auf der Laufstrecke. Aus über 100 Ländern sind die Sportler zum weltberühmten Challenge Roth angereist. Die ersten Profis werden gegen 13.45 Uhr im Zielstadion im Roter Stadtpark erwartet. Es dürfte ein schnelles Rennen werden. Vom besten Starterfeld, das es bislang in Roth gegeben hat, sprechen die Veranstalter. Bei den Männern sind gleich 3 Langdistanz-Weltmeister am Start. Für Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf sollen 7.500 freiwillige Helfer sorgen. In Stadt und Landkreis Roth ist aufgrund der Sperrungen für die Wettkampfstrecke mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.
Zweiter Tag der Tour de France. Heute geht es für die Radprofis wieder nach Barcelona. Der Start liegt westlich der Stadt in Tarragona. Gerade zum Schluss wird es hügelig. Holger Gerska über die abwechslungsreiche Strecke.
Ja, die Etappe ist natürlich ganz anders als die gestrige, kein Mannschaftszeitfahren, sondern klassische 168 Kilometer. Aber das Zielgelände bleibt identisch. Der Zielstrich genau an derselben Stelle, direkt vor dem Olympiastadion von 1992. Und dieser Schlussanstieg auf dem Montjuïc muss dreimal gefahren werden. Deswegen lohnt es sich schon, einmal das Ergebnis des Mannschaftszeitfahrens sich genauer anzuschauen. Denn Tadej Pogacar ist zwar nur Dritter geworden, aber er war der schnellste Kletterer und damit ist er automatisch auch einer der Favoriten auf den heutigen Tagessieg. Auch Remco Evenepoel, der Olympiasieger aus Belgien, gehört zum engsten Favoritenkreis. Für Florian Lipowitz, dem dieses Gelände nun wirklich nicht entgegenkommt, wird es darauf ankommen, nicht noch mehr Zeit zu verlieren. In der ersten Gesamtwertung dieser Rundfahrt liegt er auf Platz 8, hat aber schon über 30 Sekunden Rückstand auf Jonas Vingegaard, der heute das gelbe Trikot trägt.
Und damit zum Wetter in Bayern. Heute neben etwas Sonne viele Wolken und ein paar Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte 20 Grad im Bayerischen Wald bis 28 Grad am Bodensee. Zeitweise weht ein starker Wind. In der kommenden Nacht locker bis stark bewölkt und noch ein paar Schauer bei 17 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten. Morgen mal Sonne, mal Wolken im südlichen Oberbayern und von Oberfranken bis zum Bayerischen Wald ein paar Schauer und Gewitter. Das Ganze bei 20 bis 30 Grad.